Wir kommen heute zu Johannes 19. Nachdem wir letztes Mal bereits das Verhör vor Pilatus miteinander studiert haben, liest jemand Johannes 19 ab Vers 1 vor. Danke. Nach diesem Verhör, das wir letztes Mal gesehen haben, Kapitel 18 am Schluss, bei Pilatus, kommt nun die Geißelung. Das wird hier so knapp und kurz beschrieben. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass die Geißelung der Römer war so brutal, dass allein daran manche Leute schon sterben konnten. Das waren also Lederriemen an einem Holzgriff befestigt, an deren Enden es Widerhaken gab oder metallene Stücke. Durch die Geißelung wurde das Fleisch des Rückens in eine blutige Masse aufgerissen und so hat sich dieses eindrückliche Psalmwort erfüllt. Wir schlagen auf, Psalm 129, da macht sich der Messias eins mit seinem Volk und so hören wir da plötzlich seine Stimme in Psalm 129, Vers 3. Wer liest?
Flüger haben auf meinem Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Furchen.
Ja. Aber es ist doch erstaunlich, wie in welcher Nüchternheit das Wort Gottes diese Dinge beschreibt. Nicht in einer übertriebenen Weise, einfach nur die natürlichen Gefühle des Menschen irgendwie in Bewegung, um diese in Bewegung zu versetzen, sondern wenn wir die Berichte der Evangelien lesen, sie sind knapp gehalten und ohne unnötige Ausschmückung. Also ganz anders als zum Beispiel dieser Film The Passion. Das war genau das Gegenteil, so wie das Wort Gottes die Dinge nicht beschreibt. Aber trotzdem zeigt uns das Wort Gottes, was wirklich geschehen ist. Und wenn wir dieses Psalmwort lesen, das trifft dann nicht nur einfach die Gefühle des Menschen so, sondern wirklich die geistlichen Empfindungen des Herzens. Flüger haben auf meinem Rücken geflügt, haben lang gezogen ihre Furchen. Wir haben auch gelesen, Johannes 19, dass eine Dornenkrone aufgesetzt wurde zum Spott. Es ist natürlich so, in den biblischen Ländern können die Dornen 5 bis 8 Zentimeter lang sein. Und so durchstachen die Kopfhaut an vielen Stellen und das Blut, das herunterlief, verfilzte sich mit dem Haar. Aber auch das wird nicht unnötig ausgeschmückt in der Darstellung. Wenn wir dann aber noch Jesaja aufschlagen, Jesaja 53, dieses eindrückliche Kapitel über den leidenden Messias. Eigentlich sollte das Kapitel beginnen schon bei 52, 13. Da ist diese menschliche Vers- und Kapiteleinteilung nicht ganz gelungen. Aber das hat ja mit dem Bibeltext an sich nichts zu tun. Also, Jesaja 52, Vers 13. Liest du mal, Peter?
Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen mehr als irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen in Staunen setzen, über ihn werden Könige ihren Mund verschließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen.
Jawohl. Also, bevor der Prophet die tiefen Leiden des Erlösers beschreibt, 700 Jahre vor Christi Geburt, beschreibt er den Sieg, den endgültigen Sieg. Vers 13. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben. Das geschah am dritten Tag aus dem Grab. Und erhöht werden. Das war 40 Tage später die Himmelfahrt. Und sehr hoch sein. Das war sein Platz zu Rechten Gottes. Und dann kommt seine tiefe Erniedrigung. So entstellt war sein Aussehen. Also die ganze Erscheinung des Körpers ist damit gemeint. Und man kann übersetzen, anstatt mehr als irgendeines Mannes, das mehr, me auf Hebräisch, bedeutet auch weg von. Also weg von dem eines Mannes und seine Gestalt, weg von der Menschenkinder. Mit anderen Worten, sein Aussehen war nicht mehr menschenähnlich. Das drückt diese völlige Entstellung des Erlösers aus. Aber wir sehen auch da, es ist so knapp gehalten. Nicht irgendwelche unnötigen Ausschmückungen. Aber es ist vielleicht noch zu sagen, wenn ich diesen Film The Patient schon erwähnt habe, der Autor ist ja ein ganz strenger Katholik. Und in der katholischen Kirche gibt es diese Art der Meditation über die Leiden Christi, die den Menschen in Ekstase versetzen sollen. Das findet man übrigens schon bei in der Frühzeit, so im dritten Jahrhundert nach Christus, kommt das schon auf, dass man eben sich versucht, so in die Leiden Christi zu versenken, dass man dadurch eine Ekstase erlebt. Und darum, das ist genau auf dieser Linie, darum auch dieser Film, sollten die Leiden so plastisch, überplastisch, so wie die meisten Menschen das vor einem gewissen Abstand nicht mal gesehen haben, sollte das dargestellt werden. Aber das liegt in einer eben gewissen katholischen Mystik drin, die sich aber völlig unterscheidet von dem, wie das Wort Gottes die Dinge darstellt. Das Wort zeigt uns, was der Herr gelitten hat, und es wird eindrücklich auch mit poetischen Worten, Jesaja 53 ist Poesie, geschildert, aber eben nicht, um uns in irgendwelche mystische Ekstase zu bringen, sondern um uns wirklich zu zeigen, was der Herr aus Liebe zu uns gelitten hat. Ist bis dahin mal eine Frage oder eine Ergänzung?
Sind ja auch, dass die Mönche sich gegeißelt haben.
Ja, das geht natürlich auch, das ist auch aus einer Mystik heraus, ja. Ganz genau. Ja. Noch etwas? Ja?
Mir war nie klar, weil ich habe mir oft Gedanken gemacht, wie hat unser Herr ausgeschaut.
Ja.
Und ich habe den Tipp bekommen, das soll ich da lesen. Und ich habe das gelesen, aber für mich ist es, er hat ja nur, also nach der Geißelung so ausgeschaut.
Ja, ganz genau.
Eben, nicht vorher.
Nein.
Weil da konnte ich nicht unterscheiden eine Zeit lang.
Ja, das Eindrückliche ist, die Bibel beschreibt uns überhaupt nicht, wie Jesus Christus ausgesehen hat.
Ja.
Die Menschen damals haben ihn gesehen, die wussten es. Aber Gott hat es nicht erlaubt, dass irgendwelche Überlieferungen auf die spätere Zeit gekommen wären, die authentisch das beschreiben könnten. Und übrigens auch, manche haben gedacht, Jesaja 53, Vers 3 sei eine Beschreibung, wie er ausgesehen hätte. Vers 2 meine ich. Wer liest?
Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hat keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten.
Noch ein bisschen weiter, ja.
Und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet.
Ja, also diese Aussage, er hatte keine Gestalt und keine Pracht, das hat nicht Bezug auf seine körperliche, natürliche Erscheinung,
ja, das war's, ja.
Sondern das hat Bezug auf die Tatsache, dass er nicht als ein reicher König kam. Er wurde in einer Krippe geboren und in einer Krippe gelegt. Er wurde geboren von einer armen Mutter. Wir wissen, dass sie arm waren, Josef und Maria, aus dem Grund, oder wer kann es erklären? Wieso wissen wir, dass
sie
wirklich...
Sie keinen Platz in der Herberge hatte, wo auch damit zu tun, dass sie sich es nicht leisten konnte.
Gut, ich meine, wenn es überfüllt war, dann können manchmal auch gut gestellte Leute auch nicht mehr rein. Aber noch stärker, wo es eindeutig ist, ja?
Wir haben Tauben geopfert.
Ja, das Entbindungsopfer, das man nach der Tora als Mutter darbringen musste, das bestand bei Maria nach Lukas 2 aus Tauben. Und das war nur erlaubt, wenn man nicht das Geld für ein Schaf aufbringen konnte. Also das zeigt etwas von der Armut, das Armenopfer der Maria. Ja, und so kam der Herr eben, wurde der Herr in ganz einfache Verhältnisse hineingeboren. Er wuchs auf in Nazareth, einem ganz besonders verachteten Ort, wo es übrigens vor 2000 Jahren, zur Zeit Jesu, noch Leute gab, die lebten in Höhlen, nicht in Häusern. Ja, also Steinzeit ist alle Zeit, ja. Und ja, das erklärt auch, warum Nathanael von Jesus von Nazareth hört und sagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Ja, in diesen bescheidenen Verhältnissen ist er aufgewachsen und so ist er erschienen. Er sagt ja auch, der Sohn des Menschen, die Vögel des Himmels haben Nester, die Füchse haben Höhlen, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Und das war nicht die Erwartung des großen Königs, der Könige. Und darum war er eben, wie es hier heißt, so. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seine begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Übrigens hier von den Menschen ist das hebräische Wort Ishim, das besonders hochgestellte Menschen meint. Also das besonders die Führerschicht ihn abgelehnt hat. Und das entspricht übrigens auch unserem Text. Wir haben immer wieder gelesen, Johannes 19, die Juden, ja? Aber ich habe das schon früher erklärt, im Johannesevangelium hat der Ausdruck die Juden eine Spezialbedeutung und meint immer die führenden Juden. Die politisch und geistlich führenden Juden und nicht die Masse. Und das entspricht auch wieder hier diesem Ausdruck, er war verachtet von den Menschen, das heißt den hochgestellten Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Aber wie gesagt, diese Verse sagen nichts aus über das natürliche Aussehen des Herrn.
Aber er war schön. Das steht im Psalm 45.
Ja, ich meine, dort kann man natürlich sagen, dass es eine Beschreibung ist seine geistlichen Schönheit. Aber das andere folgt ganz normal aus dem heraus, dass der Herr ohne Sünde geboren wurde. Er hatte keine Sünde in sich. Die Erbsünde kannte er nicht. Und somit war er auch nicht eben den Folgen des Fluches des Sündenfalles unterworfen. Das ist ganz wichtig. Jawohl. Gut, gehen wir weiter. Johannes 19. Wir haben ja gesehen, Pilatus fragte in Johannes 18 schon, bist du ein König? Also bist du ein König, Vers 37. Und der Herr gab ihm die Antwort, du sagst es, dass ich ein König bin. Aber sein Reich war ja nicht von dieser Welt, sagte er in Vers 36. Und darum dieser Spott der Soldaten, Dornenkrone anstatt eine Königskrone, Purpurkleid anstatt ein Königsgewand und dann Spott, wenn es geht um die Ehrung des Königs. Sie kamen zu ihm und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und das Ganze ist umso schrecklicher, wenn man sich bewusst ist, was im griechischen Text steht für sei gegrüßt. Der normale Ausdruck im Griechischen für den Gruß heißt eben chaire. Das heißt freudig. Ja? So ganz ähnlich wie im Englischen, wenn man jemanden verabschiedet und sagt dann enjoy yourself, ja? Das ist der normale Gruß, chaire, freue dich. angesichts des Kreuzes Todes von Golgatha, sagen sie, freue dich, König der Juden. Das ist also ganz vergleichbar mit dem Judas-Kuss, dieser Gruß der Soldaten. Sie geben ihm Backenstreiche und in Matthäus 27 lesen wir sogar, dass sie ihn mit einem Stab, das sollte das Zepter symbolisieren, auf den Kopf schlugen. Matthäus 27. 30. Jawohl, wer liest?
Sie spielen ihn an, nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt.
Ja, jetzt schauen wir mal in Micha 5. Da haben wir doch die bekannte Prophetie über den Geburtsort des Erlösers. Und du, Bethlehem Ephrata. Aber da müssen wir den Zusammenhang lesen. Der wird oft übersehen. Micha 4, 14 sollten wir dazu lesen. Peter, kannst du mal vorlesen?
Nun dränge dich zusammen, Tochter des Gedränges. Man hat eine Belagerung gegen uns gerichtet. Mit dem Stabe schlagen sie den Richter Israels auf den Backen. Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her.
Jawohl. Ja, dieses Wort ist ja bekannt, nicht? Wird ja auch zitiert von den hohen, von den führenden Priestern vor Herodes, Matthäus 2 in der Weihnachtsgeschichte. Aber der Zusammenhang ist interessant. In Micha 4 geht es um die Belagerung Jerusalems durch den König des Nordens in der Drangsalszeit. Also in der kommenden großen Drangsalszeit wird Syrien, der König des Nordens, mit allen seinen Verbündeten Israel überrennen und wird Jerusalem belagern. Und da hört man nun die Juden in Jerusalem sagen, man hat eine Belagerung gegen uns gerichtet. Und dann kommt dieses Wort, mit dem Stab schlagen sie den Richter Israels auf den Backen. Wieso kommt dieser unvermittelte Zusatz? Das erklärt, warum dieses Gericht über Jerusalem noch in der Endzeit kommen wird. Weil man den Richter Israels, den Messias, mit dem Stab geschlagen hat. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, wer ist denn dieser Richter Israels? Und darum kommt Micha 5, Vers 1. Das ist der Mann aus Bethlehem. Sieht man diese unglaubliche Dichte im Bibeltext? Das ist übrigens für Micha sehr, sehr typisch. Unglaubliche Dichte, dass auch schnell immer wieder die Sprecher wechseln. Ja? Einmal sind es die Juden in Jerusalem, dann kommt die prophetische Antwort, dann spricht Gott und du Bethlehem Ephrata. Zu kleinem unter den Tausenden von Juda zu sein. Aus dir wird mir, das ist Gott, der spricht, hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Das ist der Mann aus Bethlehem, der aber gleichzeitig Gott ist. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Ja, wenn man geboren wird in Bethlehem, ist man ein Mensch. Aber wenn man Ursprünge hat von der Ewigkeit her, dann ist man Gott. Gott und Mensch in einer Person. Das ist der Richter Israels, den sie auf den Backen geschlagen haben. Ja, bis dahin noch etwas?
Ja, aus Micha 4, Vers 3 ist ja auch relativ bekannt, sie werden Schwerter zu Pflugscharen machen.
Ja, ganz genau. Das ist ja das wurde ja dargestellt vor dem UNO-Gebäude in New York.
Ja.
Ja, das haben übrigens die Sowjetrussen damals geschenkt, ja? Die von der Bibel überhaupt nichts hielten, haben diese Skulptur der UNO geschenkt, ja. Mit dieser Verheißung, das ist dann der Friede im tausendjährigen Reich, nach der großen Drangsal. Die wird hier beschrieben. Und dann wird eben die große Drangsal beschrieben, wie Jerusalem in Bedrängnis kommt, dann wird erklärt, das wird sein wegen dem Richter Israels, den man geschlagen hat, und der Richter Israels, das ist der Mann aus Bethlehem. Gut, gehen wir zurück zu Johannes 19. Pilatus realisiert, dass der Angeklagte unschuldig ist. Und er hoffte, dass mit dieser grausamen Geißelung irgendwie der Hass der Menge gestillt werden könnte, sodass es gar nicht zur Kreuzigung kommen müsste. Die Geißelung war bereits so ein Entgegenkommen. Und die ganze Demütigung durch die Soldaten ein Entgegenkommen. Aber es war ihm klar, es kann alles nur Unrecht sein, wenn es noch weitergeht. Und so stellt er den entstellten Erlöser der Menge vor, mit den Worten: Siehe der Mensch. Aber das hat die Menge überhaupt nicht erschüttert, sondern sie fordern erst recht die Kreuzigung. Vers 6. Und so will sich Pilatus einfach da herauswinden: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Und die Juden erklären, dass eben die Schuld eben doch da ist, aber die gründet sich auf ihr Gesetz. Und das macht Pilatus Angst, weil in biblischen Fragen kommt er überhaupt nicht raus. Das ist so ganz typisch bei diesen Landpflegern. Man sieht das auch später in der Apostelgeschichte. Da war Paulus angeklagt und dieser damalige Landpfleger Porcius Festus kannte sich überhaupt nicht in jüdischen Fragen aus. Und darum hat er dann versucht, da andere Leute beiziehen zu können, die ihm Rat und Hilfe geben, weil er einfach das Judentum nicht kennt. So war das auch für Pilatus, das macht ihm Angst, wenn die Juden sagen, ja, nach unserem Gesetz ist er ganz klar ein Straffälliger. Und nun versucht er es nochmals in einer persönlichen Zwiesprache mit dem Herrn Jesus. Und wie reagiert der Herr dann?
Er gab keine Antwort.
Jawohl. Warum wohl nicht? Warum keine Antwort?
Mindestens ja doch gesagt, woher er kommt. Mein Reich ist nicht von dieser...
Ist alles gesagt worden. Warum fragt er nochmals? Ja. Es sind nur Ausflüchte. Er weiß, was er wissen muss. Ja. Und so sehen wir, der Herr hat, gerade im Johannesevangelium, spricht er oft ganz persönlich mit Menschen. Und er hat mit den Menschen eingehend gesprochen. Aber es kommt der Moment, wo Gott schweigt. Wenn jemand einfach nicht will, dann ist es nicht so, dass er einfach immer wieder hören kann. Der Moment kommt, wo der Herr schweigt. Es gibt ja noch eine Ausnahme. Gleich im Folgenden, Pilatus sagt, ja, eigentlich habe ich ja alles in der Hand. Ich kann mit dir machen, was ich will. Dich losgeben oder dich kreuzigen. Und der Herr weist ihn gleich in Schranken und weist darauf hin, dass er eigentlich gar keine Gewalt hat in sich, sondern es ist von oben gegeben. Das heißt, der Herr zeigt ihm das Prinzip auf aus Römer 13. Können wir das kurz aufschlagen? Römer 13, Vers 1 bis 4. Wer liest?
Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden das Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber von der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut.
Hier wird klar gezeigt, dass die staatliche Ordnung, Autorität Gott gewollt ist, von Gott eingesetzt ist. Und dass Gott eben auch in seiner Souveränität die Hand drin hat, wer an die Macht kommt und wer nicht. Oder wer die Macht verliert. Und so sagt der Herr eben auch konkret zu Pilatus, dass er diese Gewalt hat, das ist nur, weil Gott in seiner Souveränität ihm diese Gewalt gegeben hat. Und diese Gewalt geht nach Römer 13, man beachtet im Neues Testament, so weit, dass die Obrigkeit sogar das Schwert hat. Und das ist ja nicht zum Kitzeln, oder? Sondern das heißt wirklich die Autorität über über das Leben, Todesstrafe.
Mit diesem Obrigkeitsgehorsam doch ein bisschen Probleme, wenn ich an die Hitlerzeit denke. War ja auch Obrigkeit.
Ja, natürlich. Aber die Obrigkeit ist also prinzipiell eingesetzt, um dem Bösen zu widerstehen, haben wir gesehen. Die Obrigkeit ist da, um das Böse zu bekämpfen. Nun, was macht Pilatus? Er bekämpft jetzt, oder er bekämpft den Sohn Gottes. Also jetzt ist es genau, wird alles auf den Kopf gedreht. Er bestraft das Gute und tut selber das Böse. Und der Herr sagt ihm ja auch in Vers 11 am Schluss, darum hat der, welcher mich dir überliefert hat, größere Sünde. Ja, denn Judas hat einfach ganz freiwillig gewählt, den Weg, den Herrn zu verraten. Aber Pilatus war Kraft seines Amtes in diese Situation gekommen. Und das entlastet ihn ein bisschen. Aber der Herr spricht ganz klar von Sünde. Und so ist es, wenn Gott die Staatsgewalt einsetzt, auch die Schwertgewalt gibt, ist das nicht ein Freibrief. Und in der Hitlerzeit wurde alles auf den Kopf gestellt. Und wir sehen auch, dass der Gehorsam gegenüber dem Staat für Christen Grenzen hat. Und zwar sind die Grenzen umschrieben in Apostelgeschichte 4. Oder vielleicht noch prägnanter umschrieben, 5, 29. 4, Vers 19 ist schon ähnlich. Und dann 5, Vers 29. Wer liest?
Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.
Jawohl. Also da, wo der Staat Dinge befiehlt, die den Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort irgendwie tangieren, dann hat der Christ das Recht, den Gehorsam zu verweigern. Aber erst dort. Also man kann nicht sagen, ja, also diese Geschwindigkeitsbegrenzung mit 60, da bin ich absolut nicht mit dabei und das belastet mein Gewissen, ja. Das geht nicht. Und so schreibt Petrus in 1. Petrus 2, Vers 11, dass wir uns aller obrigkeitlichen Einrichtung, und zwar dort sagt er, alle menschlichen Einrichtungen unterwerfen sollen. Also diese, wenn die sich irren in der Geschwindigkeitsangabe, ist das eben menschlich, ja? Wenn wir der Meinung sind, da könnte man ruhig schneller fahren. Aber wir haben doch diese Anweisung, 1. Petrus 2, Vers 13. Unterwerft euch nun aller menschlichen Einrichtungen um des Herrn willen. Es sei dem König als Oberherrn, oder den Statthaltern, als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob der, die Gutes tun. Das ist die Aufgabe des Staates. Und wenn der Staat natürlich Dinge fordert und tut, die Unrecht sind, dann hat der Christ das Recht, eben dagegen zu handeln. Indem er Juden versteckt und so weiter. Also das ist die Autorität ist kein Freibrief, dass die Autorität irgendwie missbraucht werden darf. Gott wird zur Rechenschaft ziehen. Aber eben, Pilatus war von Amtes wegen in diese Situation gekommen. Und nun Vers 12 bringen die führenden Juden, das ist eben gemeint, die Juden, ihn mit einem Trick in Bedrängnis. Wer liest nochmals?
Daraufhin suchte Pilatus, ihn loszugeben. Die Juden aber schrien und sagten, wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an einen Ort genannt Steinpflaster, auf Hebräisch aber Gabata.
Ja, da haben sie den Nerv getroffen. Sein Verhältnis zum Kaiser in Rom. Wer war damals Kaiser? Nein, noch nicht. Tiberius. Tiberius. Es ist so, man hat vor einigen Jahren in Caesarea einen Stein gefunden mit einer Inschrift und da kann man gerade noch lesen, Us Pilatus. Und man kann auch noch lesen, eine Andeutung an Tiberius. Das war also ein Weihstein eines Tempels, den Pilatus zu Ehren von Kaiser Tiberius eingerichtet hatte. Pilatus hat den Kaiser verehrt wie ein Gott, hat ihm sogar einen Tempel gestiftet und davon haben wir die Inschrift. Und genau dieses Verhältnis, Tiberius Pilatus, ist auf dieser Inschrift. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Diese Angst, irgendwie, wenn er es da mit Gerechtigkeit handeln würde, dass er da unter Umständen beim Kaiser angeschwärzt werden könnte. Und einfach, um bei ihm auf jeden Fall gut dazustehen, dass es da keine Unruhe gibt in Judäa, war er bereit, den größten Justizmord aller Zeiten durchzuführen. Und er setzt sich dann auf den Richterstuhl. Übrigens, die Landpfleger damals, die römischen Landpfleger, hatten einen speziellen Dolch als Symbol, dass sie eben die Dolchgewalt, die Schwertgewalt hatten und die Todesstrafe ausführen durften. Die Juden durften ja das nicht mehr, das haben wir schon im letzten Kapitel gelesen. Sie sagen, sie können ihn nicht töten, weil es ihnen nicht erlaubt war zu töten. Diese Dolchgewalt war den Juden durch die Römer entzogen worden. Pilatus hatte sie. Und jetzt als solcher setzt er sich auf den Richterstuhl. Und wenn wir denken, jetzt ist der Sohn Gottes steht vor diesem Pilatus. Und einmal wird es genau umgekehrt sein. Wenn der Herr Jesus auf einem Richterstuhl sitzen wird. Schlagen wir mal auf. Offenbarung 20. Vers 11. Liest gerade jemand vor.
Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen.
Ja, also alle Menschen werden einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Die Gläubigen werden nach der Entrückung im Himmel vor den Richterstuhl Christi gestellt werden. Aber keiner wird verdammt werden, weil Christus ihre Schuld getragen hat. Aber der Lohn wird unterschiedlich ausfallen. Und das wird also ewige Konsequenzen haben für die Gläubigen. Ich gebe nur die Stellen an für diejenigen, die das gerne aufschreiben. Der Richterstuhl Christi wird beschrieben für die Gläubigen in 2. Korinther 5, Vers 10, wo eben dieser selbe Ausdruck Richterstuhl des Christus vorkommt, sowie auch noch Römer 14, Vers 10, wo es heißt, wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Aber die ungläubigen Menschen, die werden erst nach dem tausendjährigen Reich vor dem Richterstuhl erscheinen. Das ist dieser große weiße Thron. Das wird sein genau im Moment, wenn das ganze Weltall aufgelöst wird. Die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Das entspricht dem Moment, den Petrus in 2. Petrus 3 beschreibt, an dem die Erde und auch die Himmel vergehen werden mit starkem Geräusch. Und es heißt dort, dass die Elemente werden aufgelöst werden und die Elemente werden im Brande zerschmelzen. Das ist dieser Moment. Übrigens, nebenbei gesagt, interessant, dass Petrus vor 2000 Jahren spricht über die Auflösung der Elemente. Obwohl man früher glaubte, Atome seien unteilbar, denn Atomon heißt unteilbar. Erst im 20. Jahrhundert hat man dann gemerkt, dass man es teilen kann und dass es ziemlich feurig wird. Ja? Im Feuer werden Himmel und Erde aufgelöst werden. Und weiter heißt es, und die Elemente werden zerschmelzen. Und das ist auch eine Erkenntnis der modernen Physik des 20. Jahrhunderts, dass man Atomkerne zerschmelzen kann und dadurch Energie bekommt. So arbeitet ja die Sonne. Das ist dieser gewaltige Moment.
Ich habe noch eine Frage.
Ja?
Also Jesus sagt ja, ich weiß nicht, in welchem Evangelium das ist, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende.
Ja.
Das ist sicher dann dieses Ende.
Nein, das ist eben, sollte man besser übersetzen, anstatt Weltende bis zur Vollendung des Zeitalters. Weil dieser Ausdruck Syntheleia, tu Aionu, ist ein Ausdruck, der war eben bei den Juden bekannt. Da sprach man immer über dieses Zeitalter und das kommende Zeitalter. Und dieses Zeitalter, das war die Zeit, in der wir leben, und das kommende Zeitalter, das ist die Zeit, wenn der Messias kommt, um hier auf Erden zu herrschen. Und der Herr Jesus sagt, ich gehe jetzt weg, aber ich bin trotzdem bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. Also bis dieses Zeitalter vorüber ist und das künftige Zeitalter beginnt. Und das ist gemeint das tausendjährige Reich. Aber die Auflösung des Weltalls, das kommt danach, nach dem tausendjährigen Reich. Weil hier in Offenbarung 20 wird zuerst das tausendjährige Reich beschrieben und dann kommt dieser große weiße Thron.
Ich habe noch eine Frage zur Offenbarung.
Ja?
20, Vers 12, wo es heißt, und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken.
Ja.
Könnte man das auch so verstehen, dass also jemand, der jetzt noch nichts von Jesus wusste und von der Bibel, von
ja.
dass er eben nach den Werken, die er seinem Gewissen gegenüber gelebt hat,
ja.
dass er danach gerichtet wird. Gerichtet heißt er nicht unbedingt verurteilt, sondern es heißt für gut oder schlecht befunden. Oder verstehe ich das falsch?
Ja gut, gerichtet, sie werden ja alle dann in die Hölle geworfen, in den Feuersee. Also das Gericht wird ja dann ausgeübt. Aber das Gericht ist gerecht, es entspricht dem, wie diese Menschen auch gelebt haben. Hitler wird anders bestraft werden, als ein guter Bürger, der verloren geht. Und so ist es tatsächlich so, dass Gott also Kenntnis nimmt, wie jemand lebt. Das kommt darauf an. Also mit guten Werken kann man nicht errettet werden. Aber mit dem, wie jemand übel handelt, wird er eben sein Gericht noch vergrößern. Und darum ist das also ganz wichtig, dass das entspricht, das ist nicht einfach ein Pauschalgericht, sondern es wird Unterschiede geben.
Dann könnte dadurch auch jemand gerettet werden, also praktisch da nicht verurteilt werden aus diesem Gericht hervorgehen, sondern...
Gut, Sie haben ja angesprochen, du hast angesprochen, das Problem mit den Heiden, die noch nie etwas vom Evangelium gehört haben. Nun, aber das wird in Römer 1, 18 und folgende wird erklärt, dass Gott durch das Zeugnis seiner Schöpfung und dann Römer 2 auch durch das Gewissen eben auch zu diesen Menschen spricht. Und wenn Heiden, die vom Evangelium gar nichts wissen, aber durch das eigene Gewissen betroffen sehen, ich bin schuldig. Und durch die Schöpfung sehen sie, dahinter ist ein mächtiger Schöpfergott, wenn sie sich vor diesem Schöpfergott beugen, ihre Schuld bekennen, dann können sie gerettet werden. Und man kennt aus der Missionsgeschichte, dass das auch tatsächlich gegangen ist. Zum Beispiel bei den Karen im Himalaya, da war das ganz klar, der Schöpfergott, und ihm müssen wir unsere Sünden bekennen, dann werden sie vergeben. Die hatten nie etwas vom Evangelium gehört. Und waren umgeben von Buddhismus und so weiter. Also das funktioniert. Und es ist auch so, dass nach Hiob 33, Vers 29, Gott mit jedem Menschen zwei- und dreimal spricht, um ihn abzuhalten von dem Rennen ins Geschoss. Also Gott hat seine Wege, um mit allen Menschen zum Ziel zu kommen, dass sie errettet werden können. Hiob 33, Vers 29. Und daneben Römer 1, Vers 18 und folgende. Und weiter Psalm 19. Nochmal ein wichtiger Psalm, das Zeugnis der Schöpfung. Und schließlich Offenbarung 14, Vers 7. Da wird dieses Evangelium der Schöpfung bezeichnet als das ewige Evangelium, das alle Völker kennen können. Das ist das Kern, das Mindestevangelium. Ja, aber ich wollte darauf hinauszielen, in Johannes 19 steht der Sohn Gottes, Gott selber, als Mensch vor Pilatus, der auf dem Richterstuhl sitzt. Aber eines Tages wird Pilatus hier vor dem Richterstuhl stehen, von dem, den er zum Tod verurteilt hatte. Das ist schon ganz eindrücklich. Ja?
Ich habe schon lange auf meinem Herzen eine Frage von der Offenbarung 20 und das 15. Ja? Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Findet man dann niemand mehr in diesem Buch?
Es ist so, ich kann es nicht einfach an den Stellen jetzt beweisen, aber nur als Hinweis. Nirgends wird gesagt in der Bibel, dass man ins Buch des Lebens eingeschrieben wird bei der Bekehrung. Aber wir haben ganz klare Stellen, die deutlich machen, dass Gott alle Menschen eingeschrieben hat ins Buch des Lebens. Und zwar, als Gott die Welt erschuf. 1. Mose 1. Da hat Gott alle Menschen, die je einmal geboren werden sollten, ins Buch des Lebens eingeschrieben. Weil Gott für alle das Leben will. Aber wir haben verschiedene Stellen, wo davon gesprochen wird, dass Menschen aus dem Buch des Lebens gelöscht werden können. Und so ist es, wenn ein Mensch zu seiner Lebzeit hat er die Möglichkeit, die Gnade Gottes in Anspruch zu nehmen. Ob ein Heide, der nie was gehört hat, oder jemand, der etwas gehört hat. Das Prinzip bleibt immer das gleiche. Betroffen durch unser Gewissen müssen wir erkennen, wir sind Sünder. Vor diesem großen Gott, der alles erschaffen hat. Und vor ihm müssen wir uns beugen. Wer das tut, bekommt Vergebung. Wer das ablehnt, der geht eben verloren. Und ebenso haben wir hier dann in Offenbarung 20 das Gericht über diejenigen Menschen, die zu ihrer Lebzeit nicht die Chance angenommen haben, gerettet zu werden. Die sind gelöscht und Gott wird das ihnen gegenüber deklarieren: Schaut, ihr seid nicht mehr im Buch des Lebens. Aber das ist eure Schuld. Ich habe euch eingetragen. Aber ihr habt nicht gewollt. Das ist der Punkt. Niemand geht verloren einfach so, sondern es bleibt, ihr habt nicht gewollt. Gott wollte das Leben, aber ihr habt euch für den Tod entschieden. Und darum ist es so feierlich, wenn Mose in 5. Mose 30, Vers 19 sagt, ich habe euch den Tod und das Leben vorgestellt. Und dann sagt er nicht, wählt, was ihr wollt. Wähle das Leben, auf das du lebst. Ja, das zum Buch des Lebens. Gehen wir zurück zu Johannes 19. Ich sehe gerade, es ist eigentlich 4 Uhr, Zeit für Kuchen und Kaffee. Machen wir nachher weiter. Ab Vers 14. Ja, wir sind stehen geblieben bei dem Richterstuhl des Pilatus. Der Ort, an dem er den Richterstuhl aufgestellt hat, wird hier noch besonders herausgestrichen. Es war ein Steinpflaster mit dem hebräischen Namen Gabbata. Und dieser Ort befindet sich wo in Jerusalem heute? Der Ort dieses Verhörs. Ja? Beim Jaffa-Tor, der Altstadt, dort hat man, wenn man ins Jaffa-Tor hineinkommt, gerade rechts das Jerusalemer Stadtmuseum. Und das war genau der Ort, wo Herodes, der Kindermörder von Bethlehem, seinen Palast hatte. Aber die Römer haben diesen Palast dann 6 nach Christus übernommen, als sie Judäa in eine Provinz umwandelten mit einem Landpfleger. Und von dort an haben die römischen Landpfleger ihren Sitz in diesem Palast bekommen. Als Titus im Jahr 70 Jerusalem zerstörte, ließ er ja sogar die Stadtmauern schleifen, aber er ließ dann 3 Türme dort bei diesem Palast ließ er stehen, und zwar mit der Begründung, es sei unmöglich gewesen, Jerusalem zu zerstören, ohne die Hilfe der Vorsehung. Und damit die Nachwelt einmal sieht, warum das so ist, wollte er diese mächtigen Türme dieses Palastes stehen lassen. Und den einen dieser 3 Türme, der gehört zu dem, was am besten erhalten ist aus dieser Zeit. Den sieht man heute immer noch. Das ist das Wahrzeichen des Ortes, wo der Herr Jesus durch Pilatus zum Tod verurteilt wurde. Also heute noch wissen wir ganz genau, wo das war. Das römische Prätorium. Nun wird hier gesagt, es war Rüsttag des Passa, es war um die 6. Stunde. Nun hat man vielleicht ein Problem. In Matthäus lesen wir Matthäus 27, ja, Vers 45, lesen Sie gleich. Ach so, ich dachte, das sei aus dem Gedächtnis gewesen.
Nein, aus einer Anmerkung.
Jawohl.
Dann kommt er zu den Jüngern, spricht zu ihnen, so schlaf
rum. Nein, 27. Ah ja. 45, das war 26.
Aber von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte: Eli, Eli, Lama, Sabbatani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Jawohl. Wir haben doch ein Problem, oder? Also nach Johannes war Herr Jesus noch um die 6. Stunde vor Pilatus. Und nach dem Matthäusevangelium, da wurde Herr Jesus gekreuzigt. Und es vergingen 3 Stunden und dann kam die Finsternis um die 6. Stunde.
Der Johannes zählt nach einer anderen Rechnung.
Genau. Eine macht die römische und der andere die jüdische
Rechnung. Ja, genau. Und zwar war die, welcher war es?
Dies war hier, bei Johannes ist es die römische Rechnung.
Genau. Und das geht eben auch auf in Johannes, wenn man die anderen Stellen in Johannes anschaut, wo er über Stundenzahlen spricht. Ja. Dann funktioniert das mit der römischen Rechnung. Und die geht wie?
Die römische Rechnung geht von Mitternacht aus.
Das ist unsere.
Ja.
Mitternacht, 1., 2. Stunde. Und die jüdische Zeitrechnung war?
Am Abend.
Nein. Der Tag wird so gerechnet im Judentum. Mit dem Vorabend um 6 Uhr abends beginnt der neue Tag. Richtig. Also Freitagabend beginnt der Schabbat. Und geht dann bis Samstagabend um 6 Uhr. Aber die Stundenzahlen, die hat man nur benutzt für die Lichtzeit, für die helle Zeit des Tages. Und zwar so, dass man 6 Uhr morgens, da haben wir begonnen zu zählen.
Das war die 1. Stunde.
Jawohl. Und darum ist also nach Matthäus 27 die 6. Stunde, das ist 12 Uhr mittags für uns. Und die sechste Stunde in Johannes 19, das ist wirklich 6 Uhr morgens früh. Das Ganze ist übrigens noch ein bisschen komplizierter, diese ganze jüdische Zeitrechnung, in dem die Stunden waren variabel das ganze Jahr. Also immer die helle Zeit wurde eingeteilt in 12 Stunden. Aber wenn die helle Zeit eben im Sommer länger war, dann waren die Stunden auch länger. Ja, das ist für uns ein bisschen eigenartig. Das hat also im Jahresverlauf hat sich das ständig geändert. Aber da sind wir ja im Frühjahr und darum entspricht eben jetzt hier die sechste Stunde in Johannes 19 entspricht dann ziemlich genau 6 Uhr in unserer Stundenrechnung.
Wir hatten also alle Gummiuhren, ja?
Ja, in dem Sinn, genau. Und darum sage ich jeweils auch, der Opferdienst im Tempel war ja so, es begann mit um 9 Uhr morgens, dritte Stunde, wurde das erste Brandopfer aufgelegt. Das war das Morgenbrandopfer. Und das letzte Opfer, das aufgelegt wurde, um die neunte Stunde, also 3 Uhr nachmittags, das war das Abendbrandopfer. Und alle übrigen Opfer wurden zwischen diesen beiden Opfern eben eingefügt. Und so war die Opferzeit im Durchschnitt in unserer Rechnung von 9 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags.
Und wenn es dann heißt zwischen den Abenden, ist dann von 3 Uhr bis 6 Uhr gemeint?
Genau, und zwar ist das, dieser Ausdruck kommt ja schon vor in 2. Mose 12 beim Passa. Da wird erklärt, dass man das Passa schlachten muss, ben arbayim. Das ist ein Ausdruck, der ist unübersetzbar, weil auf Deutsch sagt das ja nichts, zwischen den 2 Abenden. Aber dieser eigenartige Ausdruck bezeichnet also die Zeit, wo die Sonne um 3 Uhr niedergeht bis 6 Uhr. Das ist der Bereich zwischen den 2 Abenden und da wurde das Passa geschlachtet. Man begann also die Passaschlachtung ab 3 Uhr nachmittags. Das war der Moment, wo der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist. Ja? Und haben wir gemerkt, der Jesus wurde um 9 Uhr gekreuzigt, da begann der Opferdienst. Das Morgenbrandopfer wurde aufgelegt. Und um 3 Uhr starb er, das war der Moment, als das letzte Opfer, das Abendbrandopfer, aufgelegt wurde. Also die Kreuzigung, die Zeit der Kreuzigung entsprach genau dem täglichen Opferverlauf im Tempel. Das ist schon eindrücklich, das so zu sehen. Ja, noch etwas? Also wir haben da wieder ein schönes Beispiel, wie man scheinbare Widersprüche in der Bibel eben lösen kann. Und zwar hier braucht es was zur Lösung? Etwas Hintergrundwissen, Umwelt der Bibel, genau. Das waren natürlich Dinge, die Leute damals wussten. Ja? Und wir müssen das eben durch ein bisschen Zusatzinformation müssen wir das uns wieder aneignen. Ja, und dann...
Ich habe noch mal eine Frage zu diesem Gerichtsstuhl. War alles das, was Pilatus mit Jesus angestellt hatte, davor faktisch nur eine Art Befragung, halboffiziell oder nicht offiziell, denn er wurde ja erst amtlich, als er sich draufsetzte, auf den Richterstuhl.
Ja, man kann so sagen, das Sitzen auf dem Richterstuhl war dann wirklich der Moment, wo die Urteilsverkündigung offiziell werden sollte. Ja, das andere war alles konsultativ, aber die Urteilsverkündigung auf dem Richterstuhl, das war dann das formelle, ja genau, die formelle Straferklärung. Und auch da wieder, er gibt noch eine letzte Chance, siehe euer König. Und die Masse schreit und lehnt ihn ab, hinweg, kreuzige ihn. Und das ist so dramatisch. Pilatus sagt, euren König soll ich kreuzigen. Und die führenden Priester sagen, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Das war ja eigentlich der totale Bruch. Keinen anderen König als nur den Kaiser, diesen heidnischen König, der Fremdherrschaft gebracht hat und das Volk unterdrückte. Der wird gewählt, damit man den Messias umbringen kann. Also das ist ganz, ganz dramatisch, diese Entscheidung, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Da wird der Messias verleugnet. Genauso wie es in Jesaja 53 eben steht, er war wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war für nichts geachtet. Und nun wird der Herr Jesus hinausgeführt, zuerst von dem Prätorium weg, und Vers 17, da geht er aus der Stadt hinaus, sein Kreuz tragend.
Sie haben gesagt, es ist immer nur der Querbalken.
Ja, ganz genau. Also wenn die Römer kreuzigten und das Kreuz dem Verurteilten zu tragen gaben, war das nicht das ganze Kreuz, das war ein viel zu schwerer Balken, konnte man alleine gar nicht tragen. Aber das Patibulum, den Querbalken, den gab man auf. Und auch das hieß im Griechischen Stauros. Stauros kann bedeuten Pfahl, Kreuz oder eben auch Querbalken. Aber es gibt diese Leute, die immer wieder behaupten, das war kein Kreuz, das war ein Pfahl. Stauros bedeutet ein Pfahl, muss man sagen, das ist ein Unsinn. Stauros kann Pfahl bedeuten, aber auch Kreuz. Und im Fall der Kreuzigung Jesu war es ein Kreuz, den er trug. Das Kreuz, das heißt das Patibulum. Das war ein Kreuz mit Querbalken. Der Pfahl war bereits an der Hinrichtungsstätte aufgestellt durch Soldaten. Und der Verurteilte bringt nun den Querbalken hin zur Stätte. Der Jesus geht aus der Stadt hinaus, nach Golgatha. Man wusste von einem Stadttor, das Gartentor hieß. In dem Bericht von Josephus Flavius, einem Juden aus dem 1. Jahrhundert, der die Stadt Jerusalem beschreibt. Aber man wusste nicht ganz genau, wo das Tor war. Nun, nach dem Sechstagekrieg, da hat die israelische Armee ja die Altstadt erobert, in dieser gewaltigen Aktion am Mittwoch, am dritten Tag. Die Mauer wurde dann entfernt, die Jordanier aufgerichtet hatten und so die Stadtteile getrennt hatten. Jerusalem wurde vereinigt. Aber da auf der anderen Seite in der Altstadt gab es noch das jüdische Quartier. Das war früher jüdisch, aber durch den Krieg 1948-49 wurden die Juden dort umgebracht und wer noch konnte, floh. Und da haben die Jordanier dieses ganze jüdische Quartier geschändet. Die haben aus den Synagogen haben sie Kotstätten gemacht und so weiter. Nun, als die israelische Armee kam, dieses Quartier war in ganz üblem Zustand und da hat man sich gesagt, das bauen wir ganz neu auf. Aber bevor wir es aufbauen, machen wir archäologische Grabungen. Und so wurden ganz großartige Dinge dort gefunden, die man sonst nie hätte ausgraben können, wenn das normal besiedelt gewesen wäre. Und dabei hat man dieses Gartentor von Josephus Flavius gefunden. Das ist das direkteste Tor, das hinausführt nach Golgatha. Und der Name Gartentor passt ja ausgezeichnet, denn in Johannes 19 haben wir gelesen, hieß nochmals jemand Vers 41 und 42.
Es war aber an dem Orte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und in dem Garten eine neue Gruft, in welche noch nie jemand gelegt worden war. Dorthin nun, wegen des Rüsttags der Juden, weil die Gruft nahe war, legten sie Jesus.
Also dort bei Golgatha gab es einen Garten und von daher bekam ja dieses Stadttor, das direkt zu diesem Garten führte, den Namen Gartentor.
Ist es vom Tempelbezirk aus rausgegangen?
Nein, Golgatha liegt auf der westlichen Seite der damaligen Stadt Jerusalem. Übrigens, Golgatha, der Ort entspricht der heutigen Grabeskirche, die ja innerhalb der Altstadt ist, nicht wahr? Und zwar war das so, im 4. Jahrhundert kam die Mutter von Kaiser Konstantin, Helena, nach Jerusalem. Und sie wollte die Kreuzigungsstätte Jesu finden. Dann hat man das Forum, das römische Forum, aufgegraben Und da kam ein, wie scheint, ein Venuspalast hervor. Ein Venuspalast, den Kaiser Hadrian im Jahr 135 gebaut hatte. Und zwar über Golgatha. Nicht wahr? Die Juden haben im Jahr 70 wurde Jerusalem zerstört. Der Judenstaat kam zum Ende. Aber dann hat man nochmals einen Aufstand versucht, 132 bis 135. Dieser Aufstand wurde ganz brutal unter Hadrian niedergeschlagen. Mehr als 1 Million Juden kamen da ums Leben. Und Hadrian war so wütend auf die Juden, dass er sie nur ärgern wollte, wo es nur geht. Und so hat er auf dem Tempelplatz, da wo das Allerheiligste war, hat einen Jupiter-Tempel hingebaut. Er hat in Bethesda, da wo man nach Johannes 5 geheilt wurde, hat er einen Esculap-Tempel hingebaut. Das ist der Gott der Medizin bei den Griechen. Und um die messiasgläubigen Juden zu ärgern, hat er über Golgatha einen Venustempel gebaut. Venus war ja die Göttin der Liebe, aber der perversen Liebe. Das ist so satanisch, dieser Gedanke. Da, wo Gott seinen Sohn gegeben hat, weil er die Welt so geliebt hat, dieser perverse Tempel. Wie es scheint, Venustempel. Und nun, übrigens, in der Geburtshöhle, also in der Hirtenhöhle in Bethlehem, wo die damaligen Juden, messianischen Juden noch wussten, da war Jesus Christus geboren, dort hat er einen Adonis-Tempel hingebaut. Aber so blieb das Wissen um den genauen Standort blieb für die späteren Jahrhunderte erhalten. Und Helena fand diesen Tempel von Hadrian. Der wurde entfernt und da kam Golgatha, ein Steinbruch, ans Licht. Das war also ein ausgedienter Steinbruch, außerhalb der Stadtmauer. Und da blieb ein Fels, etwa 12 Meter hoch, blieb übrig, inmitten dieses Steinbruchs. Das Material war zu weich, um als Baustein verwendet zu werden. Und so haben die Römer das benutzt, um Kreuzigungen durchzuführen. Und so ist der Herr Jesus also gestorben auf einem Felsen, auf einem Stein, den die Bauleute verworfen haben. Ja, das ist ganz interessant. Psalm 119. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Das bezieht sich auf den Herrn Jesus, ja? Dass durch ihn etwas ganz Neues entsteht, nämlich die Gemeinde. Aber er selber wurde effektiv gekreuzigt auf einem Baustein, den die Bauleute verworfen haben. Weiter ist interessant, man hat bei Untersuchungen vor ein paar Jahren in diesem Felsen einen Steinring gefunden, wie typisch war für die Römer, wenn sie Kreuze befestigten. Also ein Hinweis, dass hier tatsächlich an dieser Stelle gekreuzigt wurde. Ich sage nicht, dass Steinring sei der Steinring des Kreuzes Jesu. Aber die Römer haben dort gekreuzigt, das war klar. Und eben durch die Entdeckung des Gennad-Tores, dieses Gartentores, wurde deutlich, aha, diese Stelle war tatsächlich außerhalb der Stadt. Weil viele Gegner haben früher gesagt, ja, das kann ja gar nicht Golgatha sein. Denn Golgatha muss ja außerhalb der Stadt sein. Aber die Grabeskirche ist ja innerhalb der Stadt. Es war außerhalb damals und natürlich, diese Grabeskirche ist genauso ein Götzentempel wie das, was die Römer gebaut haben. Aber offensichtlich hat der Satan ein Interesse, Orte, die in der Heilsgeschichte wichtig waren, zu schänden. Und darum ist ja auch diese Moschee auf dem Tempelberg genau an der Stelle, der Felsendom, wo das Allerheiligste war. Nämlich dieser Fels, das war der Standort des Allerheiligsten. Ja, aber so können wir sagen, das ist wirklich dieser Ort. Und noch etwas Interessantes, das bestätigt den Standort von Golgatha, auf dem sogenannten Zionsberg. Das ist der Südwesthügel der Altstadt von Jerusalem, also Nachbarhügel vom Tempelberg. Der wird genannt Zionsberg seit etwa 100 nach Christus, also seit nachbiblischer Zeit. In der Bibel ist immer der Tempelberg, der Berg Zion. Aber heute wird dieser Berg Zion genannt und auf diesem Berg war das urchristliche Quartier. Also der Obersaal, wo der Herr das Abendmahl eingesetzt hat, auch die Jünger, die versammelt waren an Pfingsten, das war auf diesem, ich sage dem Zion römisch 2. Ja? Der Tempelberg ist römisch Zion 1, das ist Zion 2. Da war das christliche Quartier. Und dort gibt es eine Synagoge aus dem 1. Jahrhundert. wenn ich Gruppen mitnehme nach Israel, gehe ich immer wieder da rein und dann zeige ich die Stelle in der Synagoge, wo der Tora-Schrein ist. Also das ist da, wo man die Tora-Rolle versorgt. Die ist da interessant. In aller Welt sind die Tora-Schreine der Synagogen ausgerichtet nach Jerusalem. Also hier in Deutschland nach Osten, nach Jerusalem. In Jerusalem sind alle Synagogen so gebaut, dass der Tora-Schrein auf dem Tempelberg gerichtet ist. Aber diese Synagoge, wenn man da die Linie zieht, geht überhaupt nicht auf den Tempelberg, sondern trifft den Steinbruch. Golgatha. Ein Hinweis, das war also ein Versammlungshaus der frühen jüdischen Christen im ersten Jahrhundert und die wussten noch, wo Golgatha war. Und haben das nach diesem Steinbruch ausgerichtet. Also das ist dieser Ort, den wir da finden. Der Jesus hat sein Kreuz getragen, so ist er eben, der direkteste Gang war durch das Gartentor dann zu diesem Steinbruch. Mit dem grausigen Namen Schädelstätte, Golgatha auf Hebräisch, eben weil das der Ort war, wo regelmäßig Menschen gekreuzigt wurden. Das war damals an einer belebten Straße, damit möglichst viele das sehen konnten. Ja, ist bis dahin noch eine Frage?
Ich wundere mich, dass hier in Johannes nichts davon steht, dass Jesus ausgetauscht werden sollte gegen Barnabas. Ja. Dass sie gerufen haben, wir wollen nicht Jesus kreuzige ihn, wir wollen Barnabas haben.
Ja, gut, aber es ist ja so, dass die vier Berichte.
Im Kapitel davor, das letzte Vers, da steht es.
Ja, aber nur viel kürzer, nicht wahr?
Ja.
Das haben wir aber letztes Mal noch besprochen, oder?
Ja.
Denke ich, habe ja erklärt, dass Barabbas heißt Sohn des Vaters. Und sie haben den wahren Sohn des Vaters haben sie getauscht gegen diesen Mörder Barabbas. Also es wird nur ganz kurz, aber nicht so ausführlich wie bei den anderen erwähnt. Es ist ja so, dass jeder Evangeliumsbericht setzt den Akzent anders. Und hier in Johannes wird eben mehr betont, dass dieser Mensch Gott war. Und darum haben wir zum Beispiel nur hier in Johannes diese Beschreibung und sein Kreuz tragend ging er hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte. Also dieser Moment, wo der Herr Jesus gewissermaßen so souverän sein Kreuz selber trägt und hingeht, ganz im Sinn von Johannes 10, niemand kann mir das Leben nehmen, ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, das Leben zu lassen und das Leben wieder zu nehmen. Ja? Und das passt darum so ausgezeichnet in diesen Bericht. Darum wird hier auch nicht erwähnt, wie dann später jemand anders gezwungen wurde, das Kreuz zu tragen. Ja? Sondern Johannes fokussiert auf dieses souveräne Hinausgehen. Er war bereit, sein Leben zu lassen. Niemand konnte es ihm nehmen. Ja, und dann kommt die Sache mit dieser Überschrift. Das heißt noch zuerst, diese Verbrecher werden mitgekreuzigt, Jesus in der Mitte. Nun, das entspricht in Jesaja 53. Da lesen wir Folgendes. Er wurde gekreuzigt zusammen mit wirklichen Verbrechern. Wer liest Jesaja 53, 12?
Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan.
Ja. Also er ließ sich unter die Verbrecher zählen.
Ja.
Genau dieser Punkt, dass diese Verbrecher mit ihm gekreuzigt wurden. Aber er hat diesen besonderen Platz, Jesus in der Mitte.
Ich habe noch eine Frage. In vielen Darstellungen der Kreuzigung wird das Kreuz in der Mitte größer dargestellt als die beiden seitlichen. Das war wahrscheinlich in Praxis nicht so, ne?
Ja gut, da wissen wir nicht, wie es war. Also das ist rein, wäre rein, reine Spekulation.
Ja,
okay. Ja. Aber vielleicht noch ein Punkt. Die Kreuzigung fand im Fall des Herrn Jesus statt mit Nägeln. Das wissen wir von daher, dass dann später in Johannes 20 gesagt wird, Vers 25, wer liest? Da geht es um Thomas nach der Auferstehung. Liest jemand?
Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hände an seine Seite, so werde ich nicht glauben.
Jawohl. Und wer das aufschreiben will, in Lukas 24 sagt der Herr Jesus selbst, dass sie seine Hände und seine Füße anschauen sollten, um zu erkennen, dass er es ist. Also da hat er diese Male von der Kreuzigung noch sichtbar als Auferstandener. Das ist Lukas 24, 38 und 39 und 40, ja? Es war ja so, dass die Römer verschiedene Methoden kannten. Gekreuzigte konnten auch mit Stricken angebunden werden, eben an einem Pfahl, an einem Kreuz, aber sie konnten eben auch genagelt werden und im Fall des Herrn Jesus war es wirklich mit Nägeln, das ist mit Nägeln geschehen.
Herr Liebe, ich habe da auch eine Frage nochmal, und zwar, ich kann mir nicht richtig vorstellen, wie Nägel, gerade wenn man sich durch die Mittelhandknochen durchschlägt, wie das hält, an sich schlitzt.
Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber das ist das Problem mit den mittelalterlichen Darstellungen, ja, dass die nicht historisch sind. Zum Beispiel, bis erst vor kurzem wusste man nicht genau, wie die Römer auch die Füße durchnagelten.
Ja, das habt ihr schon mal gesagt.
Habe ich das schon mal erklärt, nicht wahr? Aber vielleicht für die, die nicht da waren, ist das noch wichtig. Vor ein paar Jahren hat man bei Straßenarbeiten in Jerusalem ein Grab entdeckt mit einem Ossuarium, das ist so eine Knochenbox, wo die Gebeine eines Menschen aus dem 1. Jahrhundert gefunden wurden. Und das war tatsächlich jemand, der gekreuzigt worden war. Denn in seinen Fußknöcheln war noch der Nagel drin. Konnte man nicht mehr rausnehmen, hat man ihn gleich so beerdigt, mit dem Nagel drin. Etwa ein 10 cm langer Nagel. Und der war durchgeschlagen durch die Fersenknochen. Also das heißt, der Gekreuzigte hatte den Stamm so zwischen den Beinen und die Nägel wurden von der Seite außen durch den Fersen geschlagen und kamen so in den Stamm rein. Ja, so verrenkt wurde man gekreuzigt. Mein Schwager in San Francisco ist Spezialarzt für Fußchirurgie. Und als ich ihm das gesagt hatte, hat er gesagt, das ist interessant. Weil der Fersenknochen, der ist unwahrscheinlich stabil. Der zersplittert nicht, wenn man einen Nagel durchschlägt. Aber es ist sehr einfach, einen Nagel durchzuschlagen, weil es gibt sehr viele Hohlräume in diesem Knochen. Aber die Art und Weise, wie diese Hohlräume gebildet sind, ist so, dass der Knochen eben große Stabilität hat. Also ideal, um einen Nagel durchzuführen. Ohne dass der Knochen zersplittert. Denn im Psalm 34, 20 heißt es, kein Knochen soll an ihm gebrochen werden. Ja, so hat sich das erfüllt. Und beim Passa durfte man ja keine Knochen, beim Passalamm, keine Knochen zerbrechen. Auch als Hinweis darauf. Aber Gott hat der Schlange im Garten Eden gesagt, dass der Erlöser, der Same der Frau, kommen wird und ihm den Kopf zertreten wird. Und du wirst ihm in die Ferse beißen. Und dieser Nagel ist wirklich dieser Biss der Schlange, in den Versen. Aber interessant ist ja Folgendes. Wir wussten aus der Literatur, dass die Römer Abertausende von Leuten gekreuzigt haben. Noch nie hat man einen Gekreuzigten gefunden. Noch nie einen Überrest. Und jetzt zum ersten Mal. Das ist noch interessant für solche Leute, die sagen, wenn man irgendetwas aus der Bibel jetzt archäologisch nicht belegen kann, ist es noch lange kein Beleg, dass es nicht geschehen ist. Ja, weil das hat Kenneth Kitchen, einer der größten Archäologen des 20. Jahrhunderts, gesagt, absence of evidence is no evidence. Also Abwesenheit von einem Beweis, triftigen Beweis, ist kein triftiger Beweis. Also daraus darf man nicht Schlüsse ziehen. Und so hätte man früher sagen können, die Römer haben nie gekreuzigt, man hat nie etwas gefunden. Hätte man ein Skandalbuch schreiben können, viel Geld verdienen können. Das wurde immer gesagt, aber wir haben keinen einzigen Beweis, dass jemals einer gekreuzigt wurde. Oh, ist das intelligent. Und dann erst noch ein historischer Roman, ja? So geht das ja heute. Die Leute informieren sich heute mit historischen Romanen über das, wie es wirklich mal war. Ja, also zum ersten Mal hat man das gefunden und das hat nun gezeigt, dass man so gekreuzigt hat, die mittelalterlichen Darstellungen, mit dem Fuß da vorne, mit dem Nagel vorne in den Fuß rein, das geht nicht. Und jetzt mit den Händen ist das natürlich auch so, dass man nicht hier sich vorstellen muss, dass der Nagel durchging, sondern ideal anatomisch wäre diese Stelle. Also gerade im Randbereich zwischen Unterarm und Hand und der Hand. Und da hält es. Und das Grausame ist Folgendes, hier gibt es einen Nerv, der hindurchgeht, der besonders schmerzempfindlich ist. Wenn man den trifft dabei, löst man einen der schlimmsten Schmerze aus, die es gibt. Also man wird übrigens sofort gelähmt und der Schmerz geht weiter. Und so muss man sich vorstellen, dass der Herr da eingenagelt wurde an den Händen. Ja, so wie das David in Psalm 22 1000 Jahre zuvor prophezeit hatte, lesen wir Psalm 22, wenn man einen Juden, der die Bibel kennt, die Frage stellt, wer hat Psalm 22 geschrieben, dann wird er sofort stolz sagen, unser König David. Von wem spricht er? Dann sagt er, dann kann er sagen, wir wissen es nicht. Ja, weil es sind nicht die Erfahrungen von David. Psalm 22, Vers 17, wer liest?
Denn Hunde haben mich umgeben. Eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben.
Jawohl. Hände und Füße durchgraben. Und das hat David geschrieben um 1000 vor Christus, als es die Kreuzigung gar noch nicht gab. Die wurde ja erst durch die Perser erfunden. Perser haben das dann weitergegeben an die Römer, an die Griechen und die Griechen an die Römer. So ging das. Aber wenn wir schauen in diesem Psalm, haben wir weiteres, das so erstaunlich ist. Vers 15.
Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Innern.
Ja. Also, wie Wasser bin ich hingeschüttet, das drückt so treffend poetisch aus diesen Schweißausbruch, den man bei der Kreuzigung bekommt. Und dann unter der orientalischen Sonne erst recht, wie Wasser hingeschüttet. Und unter dem Eigengewicht des Gekreuzigten renken sich die Knochen aus. Und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Und aus medizinisch erklärbaren Gründen entsteht ein furchtbares Durstgefühl bei der Kreuzigung. Vers 16.
Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich.
Ja, da haben wir diesen schrecklichen Durst. Neben Vers 17 die Durchgrabung von Hände und Füßen. Und Vers 17 zeigt dann die teilweise Entblößung des Gekreuzigten. Wer liest? Vers 18.
Alle meine Gebeine könnte ich zählen.
Ja.
Sie schauen,
also der Gekreuzigte, der weitgehend keine Kleider mehr hatte, nur noch für im Rahmen des Judentums natürlich nur noch die wichtigsten Körperteile waren bedeckt, also die Schamteile, aber so konnte der Herr seine Knochen zählen. Ja? Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Und weiter Vers 19.
Sie teilen meine Kleider und sich, und über mein Gewand werfen sie das Los.
Jawohl, das ist genau das, was wir hier in Johannes 19 zitiert gefunden haben. Die Soldaten, Vers 23, haben die Kleider genommen, sie in vier Teile geteilt, aber dann den Leibrock, den wollten sie nicht zerteilen, weil er durchweg gewebt war von oben bis unten. Den haben sie dann verlost. Und so haben wir in diesem Vers beides. Sie teilen meine Kleider unter sich. Das sind die Kleider, die sie in vier Teile teilen konnten. Dann kam aber das Obergewand. Das wollten sie nicht aufteilen, das verlosten sie. Und über mein Gewand werfen sie das Los. Ja, das sind diese parallelen Verszeilen, aber die drücken nicht genau dasselbe aus, sondern sie ergänzen sich. Jedes Wort hat sich so erfüllt. Übrigens, dieses Kleid ist auch etwas ganz Besonderes. Welche Leute damals trugen Kleider, die durchweg gewebt waren, ohne Naht? Ja, die Priester im Tempel. Das war ein typisches Kennzeichen der Priesterkleider. Der Herr trug einen solchen Leibrock, der an die Priesterkleider erinnert. Und dieses wird verlost. Das zeigt, wie er ans Kreuz gegangen ist als Priester. Als hoher Priester, um nicht wie die früheren hohen Priester Opfer zu bringen, sondern sich selber als Opfer zu geben. Ja, und dann zu dieser Durchbohrung in Psalm 22 möchte ich noch lesen aus Zacharja 12. Nein, Zacharja 13. Liest jemand Vers 6?
Sagt man aber zu ihm, was sind das für Wunden zwischen deinen Händen? Dann wird er sagen, sie entstanden, als ich im Haus meiner Freunde geschlagen wurde.
Jawohl. Da haben wir die Wunden des Erlösers in den Händen. Es gibt zwar Leute, die sagen, das stimmt gar nicht, das ist keine messianische Stelle, das bezieht sich ja auf diesen falschen Propheten, der vorher erwähnt wird. Ja? Der falsche Prophet, der aufhören wird zu lügen, 13,5, und er wird sprechen, ich bin kein Prophet, ich bin ein Mann, der das Land bebaut, denn man hat mich gekauft von meiner Jugend an. Und wenn jemand zu ihm spricht, was sind das für Wunden? Dann sagen sie, das bezieht sich eben auf diesen falschen Propheten. Aber, ich übersetze das mal ganz, ganz wörtlich, diese Stelle, dann wird das klar. Also, Vers 5, da steht, und er wird sagen, nicht ein Prophet bin ich, ein Arbeiter des Erdbodens bin ich, denn ein Mann hat mich gekauft von meiner Jugend an. Und er wird sprechen zu ihm. Also der Vers 6 beginnt genau gleich wie Vers 5. Und er wird sprechen. Das ist der falsche Prophet, ja, der spricht. Und dann heißt es, und er wird sprechen zu ihm. Was sind das für Wunden in deinen Händen? Da spricht immer noch der falsche Prophet. Der falsche Prophet spricht zu ihm. Was sind das für Wunden? Ja? Wer ist denn er? Ja, nun, wenn man den Text zurückliest, rückwärts liest, muss man herausfinden, welche Person geht das, der da angesprochen wird. Die einzige Person, die dann in Frage kommt, ist Kapitel 12, Vers 10.
Aus David.
Ja, liest man 12, Vers 10.
Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint.
Jawohl. Also der Messias sagt hier, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und dann wechselt im Satz der Redner. Und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen. Über ihn, ja? Und da geht es über ihn, wie sie wehklagen werden. Und dann, ab Kapitel 13, kommt dann das Thema auf die falschen Propheten. Und dann heißt es vom falschen Propheten, und er wird sprechen zu ihm. Wer ist das zu ihm? Das ist der Durchbohrte von 12,10. Was sind das für Wunden in deinen Händen? Dann wird er sagen, das sind die Wunden, womit ich geschlagen worden bin im Hause der, die mich jetzt lieben. Bei seiner Wiederkunft wird man ihn sehen, der durchbohrt worden war mit dem Speer eines Soldaten, haben wir auch in Johannes 19 gelesen, und an Händen und Füßen mit Nägeln. Da haben wir also beides so eindrücklich in Zacharia 12 vorausgesagt. Der Speerstich, 12 Vers 10, und die Nagelwunden in den Händen, 13 Vers 6.
Ist das identisch? Du hast übersetzt in 13, 5. Denn ein Mensch hat mich gekauft oder ein Mann hat mich gekauft. Also bei uns steht Mann kleingeschrieben. Du hast übersetzt, denn ein Mensch hat mich gekauft.
Ja, das Mann kann im Hebräischen ausgedrückt werden mit ein Mensch, ja. Also ganz, ganz wörtlich ist es eben so, von Jugend auf, denn ein Mensch hat mich gekauft von meiner Jugend an, dass ein Mensch ist eben der Ausdruck, um zu sagen, jemand.
Ja, aber wäre das nicht logisch, dass ihm dann auf diesen jemand, diesen Mensch zu beziehen, im nächsten Satz?
Ja gut, aber das ist irgendwie so völlig unbestimmt. Eben nicht, es wird nicht auf eine bestimmte Person hingewiesen, eine bestimmte bekannte Person, sondern einfach eben ein Mensch, jemand hat mich gekauft. Und dann ist eben das auf ihn ist eben stärker, auf die Person, die im ganzen Kontext eben vorher so zentral stand. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und darum dann der Bezug eben auf den Erlöser. Und das passt ja auch, dass es wieder um Wunden geht. Und da geht irgendein hat mich gekauft. Und warum soll denn der Wunden in den Händen haben?
Ja, der Vers 7 spricht ja genau davor, oder?
Genau, das kommt noch dazu. Vers 7, da geht es sofort wieder ganz klar um den Messias, wenn Gott spricht, Schwert erwache wieder meinen Hirten, wieder den Mann, der mein Genosse ist. Die Stelle ist dann wieder ganz klar messianisch.
Ich habe noch eine Frage zu Johannes 19, 29. Was ist ein Isop? Das ist das Gerät, mit dem sie eben den Essigschwamm hochgereicht haben.
Ja, das war also eine Pflanze.
Das war nicht der Speer.
Nein, das war der syrische Isop, den hat man in Israel. Und das wurde einfach, dieser Stängel wurde als Behelf genommen, um den Schwamm zu reichen. Aber wir kommen dann nächstes Mal darauf, wenn wir weiterfahren, dass es gerade ein Isop war, hat natürlich noch eine besondere Anspielung, weil das in Verbindung mit dem Opferdienst der Isop eine Rolle spielt. Beim Opfer der roten Kuh. Mit dem Isop wird gereinigt, ja. Gut, aber wir müssen jetzt noch zum Schluss kommen. Zeit ist vorüber.
Warum hat man Essig gegeben?
Essig war ein beliebter Durststiller bei den römischen Soldaten. Also nicht 100%, natürlich stark verdünnt. Und darum hat man ihm eben als Durstlöscher das gegeben, was die Soldaten hatten.
Darf ich noch eine Frage stellen?
Ja, wenn sie kurz ist.
Diese Wunde mit dem Speer, die der Soldat
ja,
hat,
ja.
Wird irgendwie speziell herausgestellt, finde ich.
Ja, und wie?
Mit einem Speer seine Seite, und sogleich kam Blut und Wasser raus, und er dies gesehen hat und so weiter. Dieses Blut und Wasser, was herauskam, hat es eine besondere Bedeutung.
Ja, da kommen wir noch darauf zu sprechen, nächstes Mal. Vielleicht ganz kurz, das ist ein medizinischer Erweis, dass der Tod eingetreten ist. Dass kein Scheintod war. Denn da hat offensichtlich schon eine Blutsenkung stattgefunden. Dass also die schweren Teile im Blut, die roten, sich getrennt haben und abgesenkt wurden. Darum kam die Flüssigkeit getrennt. Ja, dann wollen wir noch zum Schluss beten.